Ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Gebet nachdenken. Das Thema Gebet hat für mich nochmal eine besondere Bedeutung bekommen, als ich letztes Jahr mit meiner Frau gemeinsam auf einem Wochenende für Paare war. Vielleicht als Hintergrund, meine Frau und ich sind letztes Jahr 15 Jahre verheiratet gewesen. Und wir waren 20 Jahre ein Paar. Und als wir diese Einladung zu diesem Wochenende bekommen haben, da gestehe ich im Rückblick, hatten wir beide das Gefühl, dass wir vielleicht gar nicht die passende Zielgruppe sind. Sicherlich, auch wir streiten uns ab und zu. Aber im Grunde hatten wir doch das Gefühl, dass wir doch eigentlich eine sehr harmonische Ehe führen und dass wir uns wohlfühlen. Also hatten wir das Gefühl, eigentlich sind wir nicht die Zielgruppe. Wir könnten da gar nicht viel lernen. Trotzdem sind wir hingefahren, weil wir neugierig waren. Und weil wir gesagt haben, es gibt immer was Neues zu entdecken. Eine der ersten Aufgaben, die wir auf diesem Wochenende bekommen haben, war ein Zettel, auf dem so 10 oder 12 Bereiche der Ehe aufgelistet waren. Und jeder von uns sollte unabhängig vom anderen für jedes dieser Bereiche eine Note von 1 bis 10 geben. 1 wäre gewesen, da sehe ich kritisch, da ist dringend Veränderungsbedarf. Und 10 wäre gewesen, ich fühle mich total wohl, es ist alles in Ordnung, nichts muss geändert werden. Und nachdem wir so eine Viertelstunde ungefähr diesen Zettel ausgefüllt haben, da sollten wir wieder zusammenkommen und gemeinsam darüber reden, was das Ergebnis ist. Und wie zu erwarten war, in vielen Bereichen haben wir sehr ähnlich geantwortet. Aber wir waren überrascht, dass es so 2 oder 3 Bereiche gab, in denen wir sehr unterschiedlich geantwortet haben. Ein Bereich zum Beispiel, da hatte ich gesagt, ich fühle mich sehr wohl und meine Frau, dass es da Verbesserungsbedarf gibt. Und so habe ich meine Frau gefragt und habe gesagt, warum hast du denn nie was gesagt? Und sie sagte, du hast ja auch nicht gefragt. Und ich habe gesagt, aber ich konnte ja auch nicht fragen, weil ich war doch der Meinung, es läuft gut bei uns. Und den Satz, den sie mir geantwortet hat, den habe ich bis heute noch im Ohr. Sie hat gesagt, ja. Vielleicht hätten wir da mal mehr drüber reden sollen. Vielleicht hätten wir da mal mehr drüber reden sollen. In diesem Moment ist mir so bewusst geworden, dass dieser Satz vielleicht auch für mein Glaubensleben gilt und für meine Beziehung zu Gott. Meine Frau und ich hatten das Gefühl, wir sind 20 Jahre zusammen, 15 Jahre verheiratet. Da gibt es eigentlich nichts Neues mehr zu entdecken. Wir kennen doch alles über uns. Und wir haben angenommen, wir wissen doch, wie der andere denkt. Und plötzlich stellen wir fest, wir wussten doch nicht alles. Wir haben jeden Tag miteinander geredet, so wie jedes Paar. Wir haben geklärt, wer sich an dem Tag um die Kinder kümmert, wer das Essen kocht, wer einkauft, wer die Kinder zum Schwimmen fährt. Und wir haben über die neuesten Nachrichten aus der Familie oder dem Umfeld uns berichtet. Aber wir haben gemerkt, über manche entscheidenden Punkte unserer Ehe haben wir nie geredet. Kann es sein, dass uns das mit Gott genauso geht? Kann es sein, dass wir auch bei Gott manchmal annehmen, wir wissen eigentlich, was er von uns möchte? Und wir wissen schon ganz klar, was seine nächsten Schritte für uns sind und was wir tun sollten, damit er zufrieden mit uns ist. Und wenn wir uns hinsetzen würden und mit ihm reden würden, würden wir vielleicht feststellen, dass manches davon doch gar nicht stimmt und dass es da manches gibt, was wir noch gar nicht verstanden haben. Wann haben Sie sich das letzte Mal Zeit genommen, um Gott mal persönlich zu fragen, was er von Ihrer Beziehung hält? Aber wir sind damit auch nicht allein. Denn schon in der Bibel gab es ganz offensichtlich Kommunikationsprobleme. Wir lesen davon in Lukas 11, gleich in Vers 1. Dort wird eine ganz kurze Begebenheit berichtet. Es heißt, einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten. Das ist doch eigentlich eine verrückte Frage, oder? Ich meine, die Jünger sind für eine lange Zeit mit Jesus rumgezogen. Sie sind mit ihm gewandert. Und jeder, der wandert, weiß, beim Wandern unterhält man sich. Sie haben mit ihm gegessen. Und wir alle wissen, wenn man am Esstisch gemeinsam sitzt, dann unterhält man sich. Sie haben mit ihm abends wahrscheinlich an Lagerfeuern gesessen. Und wenn man am Lagerfeuer sitzt, dann unterhält man sich. Wie kann es da sein, dass sie nicht wissen, wie sie sich mit Gott unterhalten sollen? Aber wir merken, dass Beziehung zwischen Mann und Frau vielleicht sehr viel mit Beziehung zwischen Mensch und Gott zu tun hat. Wahrscheinlich nicht zufällig wählt Jesus ganz häufig Bilder aus der Partnerschaft zwischen Mann und Frau, um auch die Beziehung zwischen Mensch und Gott zu erklären. Die Frage ist, was können wir jetzt aber lernen von Jesus? Und diese Frage beschäftigt mich seit diesem Tag auf diesem Paarwochenende. Was ist es denn, was ich für mein Gebetsleben von Jesus mitnehmen kann? Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, je mehr habe ich gemerkt, es gibt viele Dinge, die wir lernen könnten. Auch ich lernen kann und vielleicht auch lernen muss. Aber es sind zwei Dinge, die mich seitdem wirklich beschäftigen. Und die möchte ich heute mit Ihnen teilen. Die ersten Teil habe ich für mich überschrieben, Zeit zum Gebet kommt nicht von allein. Das ist ein Gedanke, der mich schon lange in meinem Leben begleitet. Ich kann mich entsinnen, während meiner Schulzeit, so während der Oberstufenzeit, vielleicht 10. oder 11. Klasse, da war ich sehr engagiert in einer Jugendgruppe. Und wir haben vieles ausprobiert, auch geistliche Dinge ausprobiert, manche Wochenenden oder auch in der Woche Zeit miteinander verbracht und haben mit Gott geredet und gebetet. Und in der Zeit habe ich versucht, auch zu Hause manches umzusetzen, mir mehr Zeit für meine Beziehung zu Gott zu nehmen, mehr Zeit fürs Gebet. Aber ich habe auch gemerkt, der Alltag holt mich allzu oft ein. Da waren Klassenarbeiten, die vor der Tür gestanden haben. Da war irgendein Sportfest, auf das man sich vorbereitet, Geburtstage, wo man eingeladen war. Es waren so viel, was um einen rum passierte. Und mir schoss so der Gedanke durch den Kopf in der Zeit, ja, wenn ich erstmal Student wäre. Wenn ich erstmal Student wäre, dann hätte ich Zeit. Denn meine Vorstellung damals war, als Student, da hat man ab und zu mal eine Vorlesung, ansonsten viel frei und hat ganz viel Zeit für sich selbst. Ein paar Jahre später bin ich dann Student geworden. Und schon während des ersten Semesters habe ich gemerkt, der Alltag holt mich ein. Da waren Abgabetermine für bestimmte Arbeiten, standen wieder Klausuren vor der Tür, Treffen mit Lehrern, mit Mentoren, arbeiten gehen, um sich das Studium zu finanzieren. Und wieder hatte ich keine Zeit. Wieder musste ich kämpfen, um die Zeit zu haben, mich mit ihm zu beschäftigen. Und während dieser Zeit habe ich gedacht, naja, wenn ich erstmal Pastor bin, dann wird es besser. Als Pastor ist man ja quasi selbstständig. Man kann seinen Tag vollkommen frei strukturieren, so wie man es möchte. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn ich Pastor bin, dann werde ich mir als erstes morgens eine vollkommen freie Zeit blocken, wo ich nur Zeit für Gott habe. Und dann bin ich Pastor geworden. Und schon nach 2 oder 3 Monaten habe ich festgestellt, mein Terminkalender füllt sich quasi von alleine. Da war ein Hausbesuch bei einer Schwester, die krank war. Da war der Jugendsabbat, der vorbereitet werden muss. Da waren Treffen für Veranstaltungen, die geplant werden. Und wieder habe ich kaum Zeit gehabt für das, was mir wirklich wichtig war. Was ich gelernt habe, ist, Zeit fürs Gebet kommt nicht von allein. Zeit fürs Gebet müssen wir uns bewusst nehmen. Und auch bei Jesus ist das nicht anders. So lesen wir gleich mehrere Begebenheiten in der Bibel, wo Jesus umringt war von Menschen. Denn wir müssen uns ja immer daran erinnern, die Zeit, in der Jesus gelebt hat, war anders als heute. Es gab keine Tagesschau jeden Abend um 8, keine Breaking News auf dem Handy und keinen Nachrichtenchannel im Internet. Wenn man etwas wissen wollte, etwas erleben wollte, wenn man wissen wollte, ob es stimmt, was so alle erzählen, dann musste man rausgehen und es sich selber angucken. Und wenn dann die Nachricht kam, dass dieser Rabbi, von dem die Leute erzählten, er könnte Leute gesund machen, und der so gut predigen kann, wenn die Leute hörten, dass der in die Nähe kam, so kamen sie aus ihren Häusern, unterbrachen sie ihre Arbeit und liefen zusammen, um Jesus zu sehen. Und wir lesen, und Jesus ging weg von diesem Ort in die einsame Wüste, um zu beten. Ich muss gestehen, wenn ich als Pastor, wenn heute es mir passieren würde, dass da eine Menschenmenge zu mir kommt und von mir etwas hören will, von mir die gute Nachricht hören will, was für eine Gelegenheit wäre das? Und ich möchte Jesus zurufen, Jesus, nimm die Chance wahr. Du kannst vielleicht 100 oder 200 Menschen auf einmal erreichen. Was für eine Gelegenheit. Und Jesus geht in die Einsamkeit, um zu beten. Er unterbricht das Wichtige für etwas noch Wichtigeres. Jesus hat nicht deswegen Zeit fürs Gebet, weil er 10 oder 12 Gehilfen gehabt hat, die ihm geholfen haben. Wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir schnell, dass diese 12 Jünger, die da mit ihm rumlaufen, vielleicht ihm weniger Arbeit eingespart haben, als viel mehr Arbeit gemacht haben. Jesus hat deswegen Zeit fürs Gebet, weil er sie sich bewusst nimmt. Weil er etwas Wichtiges unterbricht, um etwas noch Wichtigeres zu tun. Zeit fürs Gebet kommt nicht von allein. Wir müssen sie uns bewusst nehmen, so wie Jesus das auch gemacht hat. Dabei stellt sich ja die Frage, warum denn eigentlich beten? Warum ist das Gebet Jesus so wichtig? Ich meine, wenn wir Probleme im Leben haben, wenn wir Sorgen im Leben haben, wenn wir Not haben, dann ist klar, warum wir beten. Wir möchten Abhilfe haben. Wir möchten eine Antwort haben. Wir möchten Wegweisung haben. Wir möchten, dass unsere Not gelindert wird. Aber beten in Zeiten, wo es uns gut geht? Beten in Zeiten, wo alles so läuft, wie wir uns das vorstellen? Warum? Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr betet und ihr glaubt, dass es geschieht, so werdet ihr es erleben. Gebet ist das, was alles verändern kann. Wir erleben das, wenn wir einen kurzen Blick in die Geschichte der Urgemeinde werfen. Wir finden sie in der Apostelgeschichte. Ich lade Sie ein, wenn Sie nach der Predigt Zeit haben, blicken Sie gerne da rein und lesen die Texte nach. Es ist eine unglaublich spannende Geschichte. Wenn wir alleine in Apostelgeschichte 1 beginnen, so finden wir eine Beschreibung der jungen Gemeinde, also die Gemeinde, kurz nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren ist. Und die Gemeinde wird beschrieben, als sie waren alle einmütig beieinander im Gebet. Ich weiß nicht, was Sie machen würden, wenn Sie gerade eine Gemeinde gegründet hätten. Vielleicht würden wir einen Ausschuss gründen und darüber debattieren, für welche Glaubenspunkte wir denn eigentlich stehen. Vielleicht würden wir darüber nachdenken, in welchem Haus wir uns treffen wollen in Zukunft. Oder was wir für die Menschen um uns herum Gutes tun können. Nichts davon lesen wir in der Urgemeinde. Sie sitzen zusammen im Gebet. Und was bewirkt das? Das Ergebnis dieses Gebets ist das Pfingstwunder. Der Heilige Geist kommt und Tausende kommen zur Gemeinde hinzu. Aber die Geschichte der Urgemeinde ist nicht nur eine Geschichte der Siege. Es ist auch eine Geschichte der Krisen. So lesen wir in Apostelgeschichte 4 von Petrus und Johannes, die in den Tempel gehen und dort predigen. Und das gefällt den Tempelangestellten nicht. Denn es ist ja keine jüdische Botschaft, es ist ja christliche Botschaft, die sie predigen. Und so werden beide verhaftet und vor den Hohen Rat geführt. Damals das höchste Gerichtsgremium, das es im jüdischen Staat gab. Und nach einer langen Verhandlung werden sie zwar freigelassen, aber unter Androhung von Strafe wird ihnen verboten, im Tempel zu predigen. Und was machen Petrus und Johannes als Reaktion darauf? Sie gehen wieder nach Hause, in dieses stille Kämmerlein, da wo die Leute sitzen, mit denen sie vorher gebetet haben, und sie knien nieder und legen Gott diese Sache vor. Und was ist das Ergebnis? Es steht im Text, am Ende bebte die Erde und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und ich springe noch einmal weiter. Apostelgeschichte 9. Die Bekehrung von Saulus von Tarsus zu Paulus, dem Apostel. Saulus war einer der Verfolger der Christen. Er war dafür verantwortlich, dass viele Christen im Gefängnis waren. Ja, sogar, dass manche gestorben sind. Er hat sie umbringen lassen und er hat Gefallen dran gehabt. Und diesem Verfolger der Christenheit begegnet Jesus auf dem Weg nach Damaskus. Und er schickt ihn nach Damaskus in ein Haus, um dort zu warten. Und parallel begegnet Gott einem Christen in Damaskus, Hananias, und gibt ihm den Auftrag und sagt, geh zu Saulus in eine bestimmte Straße, in ein bestimmtes Haus und bring ihm die gute Botschaft. Und ich kann mir vorstellen, wie es Hananias gegangen ist. Vielleicht hat er nochmal nachgefragt und hat gesagt, du Gott, nur um nochmal sicher zu gehen, du meinst jetzt aber nicht diesen Saulus, der hier für so viele Tote verantwortlich ist und so viele im Gefängnis, den meinst du doch nicht, oder? Und Gott antwortet, gut, dass du nachfragst, genau den meine ich. Und vielleicht hätte ich mir an Hananias Stelle gewünscht, dass Gott jetzt noch eine Erklärung abgibt und sagt, aber das und das ist passiert, mach dir keine Sorgen. Das macht Gott nicht. Das Einzige, was er ihm antwortet, ist, geh hin, denn siehe, er betet. Für Gott scheint das irgendwie klar zu sein, wenn jemand ernsthaft betet, dann scheint er ein ernsthafter Christ zu sein. Beten, ernstes Beten, ist irgendwie gleichbedeutend mit ernstem Christsein. Wir merken allein in diesen wenigen Ausschnitten aus der jungen Geschichte, was für ein Dynamit im Gebet steckt. Gebet ist das, was alles verändern kann im Leben. Und wie sieht es mit uns heute aus? 2000 Jahre später. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir unser Leben heute eher leben wie Landvermesser. Wir bringen unser Messgerät mit, stellen es auf, schlagen an verschiedenen Stellen in unserem Leben so Pfeiler in den Boden, messen alles aus und am Ende des Tages haben wir das Grundstück vermessen, amtlich mit Stäben markiert, das uns gehört, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir zu Hause sind, in dem wir uns auskennen, das unseres ist. Wenn ich meine kleine 3-jährige Tochter angucke, dann ist einer der Sätze, die ich von ihr am häufigsten höre, der Satz, das will ich alleine machen. Lass mich das alleine machen. Kinder haben einen unbändigen Drang danach, ihre Grenzen zu erweitern. Sie wollen Neues lernen, sie wollen sich verändern, sie wollen ihr Wissen erweitern und ihre Grenzen austesten. Als Erwachsener habe ich das Gefühl, wir haben es uns häufig eingerichtet in unseren kleinen Grenzen. Und da wollen wir bleiben, weil wir vielleicht das Gefühl haben, darüber hinaus, da gibt es nichts Wertes mehr zu entdecken. Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, einmal eine Reise in die Dominikanische Republik zu machen, eine der Inseln in der Karibik. Und an einem der Tage haben wir ein Denkmal besichtigt zu Ehren von Christoph Kolumbus. Wie ich Jahre später erfahren habe, war es eine verkleinerte Kopie von einem Denkmal, was eigentlich in Spanien steht. Und dieses Denkmal ist so aufgebaut, dass unten auf dem Denkmal eine Säule ist. Und auf dieser Säule ruht eine Weltkugel. Und auf dieser Weltkugel sitzt ein Löwe. Der Löwe ist das Zeichen für Christoph Kolumbus. Und unten um diese Säule rum, unter der Erdkugel, da ist ein Banner angebracht. Und auf diesem Banner steht das Motto der Spanier zu der damaligen Zeit. Und das Motto der Spanier zu Kolumbus Zeiten war Non plus Ultra. Heißt übersetzt, es gibt nichts darüber hinaus. Die Spanier waren tatsächlich davon überzeugt, dass sie der Nabel der Welt waren. All das, was es auf der Welt zu entdecken gibt und was es wert war, darin zu investieren, davon waren sie überzeugt, das gehörte ihnen bereits. So haben sie angenommen, darüber hinaus gibt es nichts. Nun sitzt dieser Löwe auf dieser Kugel und er streckt seine Tatze nach unten über die Weltkugel hinaus. Und er packt nach diesem Banner. Und seine Tatze verdeckt das erste Wort dieses Banners. Und alles, was man noch lesen kann, ist plus ultra. Es gibt etwas darüber hinaus. Das ist das Vermächtnis, was Kolumbus hinterlassen hat. Nein, er hat nicht den Seeweg nach Indien gefunden, den er eigentlich finden wollte, sondern er hat Amerika entdeckt. Und wir wissen alle, welche Bedeutung Amerika heute hat. Er hat bewiesen, es gibt etwas über die bekannte Welt hinaus, das es wert war zu entdecken. Ich glaube, dass Gott sich wünschen würde, dass wir auch wie Kolumbus sind. Dass wir unser angestammtes Areal, was wir vermessen haben, was wir kennen und worin wir uns wohlfühlen, verlassen und einen Schritt ins Ungewisse machen, um zu entdecken, dass es da noch viel mehr gibt, was Gott mit uns erreichen will. Der Beginn von dieser Reise ist Gebet. Das Gebet ist das Dynamit, was in unserem Leben alles verändern kann. Herr, lehre uns beten. So wie meine Frau und ich an diesem Wochenende entdeckt haben, dass es da mehr gibt, was wir entdecken wollen und müssen, so glaube ich auch, dass wir in unserer Beziehung zu Gott Dinge haben, die wir neu entdecken müssen. Und dafür brauchen wir Zeit, uns mit ihm auseinanderzusetzen. So wie Gespräch zwischen mir und meiner Frau nicht von alleine kommt, sondern wir uns manchmal ganz bewusst ein Date setzen, in dem wir gemeinsam reden, über uns. So braucht es auch die bewusste Entscheidung, Zeit für Gott zu nehmen. Diese Zeit kommt in der Regel nicht von allein, nicht mal bei Jesus. Wir müssen uns Zeit nehmen, damit sie da ist. Und warum? Weil Gebet Dynamit ist. Gebet hat die Gemeinde von einem kleinen Haufen irgendwo in Judäa zu einer weltweiten Bewegung gemacht mit Millionen von Menschen. Dieses Dynamit existiert auch heute. Und es liegt im Gebet. Deswegen sagt Jesus uns, wenn ihr beten würdet und glauben würdet, dass es passiert, so würdet ihr erleben, dass es Realität wird. Ich wünsche uns, dass wir Christen werden, die beten, die begreifen, welche Kraft und welche Macht im Gebet steckt und die beginnen, das Dynamit freizusetzen, das die Welt verändert und unsere Leben auch. Ich lade Sie ein, zum Ende gemeinsam zu beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der erreichbar ist. Dass du ein Gott bist, der zuhört. Dass du ein Gott bist, der mit uns reden will. Und dass du Gedanken für uns hast, wie unser Leben zum Gewinn wird. Du hast viel mehr mit unserem Leben vor, als immer auf derselben Stelle zu stehen. Du möchtest auch unser Leben zu etwas machen, was die Welt verändert. Und dafür brauchen wir deinen Rat. Dazu müssen wir lernen zu begreifen, was du mit uns vorhast. Ich bitte dich, Vater, dass wir dir immer wieder begegnen dürfen und dass wir entdecken dürfen, in welche Richtung du uns führen willst. Und dass wir erleben dürfen, dass du Macht und Kraft auch heute noch hast, dass die nicht weniger geworden ist, sondern dass du sie auch in unserem Leben erlebbar und entdeckbar machen willst. So bitte ich dich, beginne du uns zu führen und lass uns erleben, dass Gebet die Zeit ist, die wir am dringendsten brauchen und die am meisten verändert. Führe du uns auf diesem Weg und segne uns. Amen.